Hallo liebe Studis. Hallo und herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge zur Vorlesung Gruppentheorie 3. Ich beginne diese Folge mit einem Dankeschön an Paula Händel, denn sie hat mich daran erinnert, dass ich eine Podcast-Folge machen möchte zum Thema zentrale Erweiterung, speziell bei den alternierenden Gruppen. Also wird das jetzt nachgeliefert. Und ich sag mal auch zu Beginn, was ich hier für das, was ich zu den alternierenden Gruppen sage, als Quelle benutze. Da nehme ich nämlich das Buch Finite Group Theory von Michael Aschbacher. Das ist eins der Standardwerke, vor allem in englischer Sprache ist es eins der Standardwerke zur Theorie der endlichen Gruppen, ist schon ein bisschen älter. Sehr dicht, da wird unheimlich viel gemacht. Es ist manchmal sehr knapp formuliert und deswegen sind einige Kapitel meiner Meinung nach nicht unbedingt für Anfänger und Anfängerinnen geeignet. Aber es steht wahnsinnig viel drin. Man findet so viel tolles Zeug, auch mal andere Beweise, andere Argumente für Dinge, die man schon kennt. Deswegen bin ich ein großer Fan, nicht nur von Michael Aschbacher, sondern auch von diesem Buch. Ich habe da schon unglaublich viel daraus gelernt. Und das, worüber ich hier spreche, das findet sich auf Seite 170 im Wesentlichen. Da geht es um zentrale Erweiterung. Was ist überhaupt eine zentrale Erweiterung? Gut, wir reden über eine endliche Gruppe, nennen wir sie G. Eine zentrale Erweiterung von G ist eine, ja, hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie man, in welcher Kategorie man sozusagen denken möchte. Ich würde jetzt die Erweiterung auch wieder als eine Gruppe verstehen. Ich würde also sagen, dass eine Gruppe G-Schlange meinetwegen eine zentrale Erweiterung von einer Gruppe G ist, genau dann, wenn Folgendes gilt. Wenn gilt, dass G-Schlange modulo dem Zentrum von G-Schlange isomorph ist zur Gruppe G. Also nochmal, ich nenne G-Schlange eine zentrale Erweiterung von G, genau dann, wenn G-Schlange modulo dem Zentrum von G-Schlange isomorph ist zu G. Was hat es jetzt damit auf sich? Na, manchmal geht man von der Gruppe G aus, das heißt, dass man nicht anfängt mit einer Gruppe G und dann das Zentrum rausfaktorisiert und dann guckt, was rauskommt. Die Perspektive gibt es natürlich auch. Sondern es ist quasi umgekehrt. Man hat eine Gruppe G in der Hand und man fragt sich, wie ist es möglich, G als Faktorgruppe zu finden? Und zwar so, dass die Gruppe, von der man ausgegangen ist, von der das G eine Faktorgruppe ist, ein Zentrum hatte, das man quasi rausfaktorisiert hat. Das heißt also, dass man sich fragt, inwiefern kann man aus G eine, das ist jetzt sehr umgangssprachlich, eine größere Gruppe machen, bei der man einfach nur noch was Zentrales drunter gestopft hat. Deswegen zentrale Erweiterung. Und ein Beispiel, das mir spontan einfällt, das auf jeden Fall für Sie alle zugänglich ist, das ist das Beispiel A5. A5 ist isomorph zu PSL25. Wenn ich mich jetzt also frage, wie ist es möglich, A5 als Faktorgruppe zu finden von einer Gruppe, bei der man einfach das Zentrum rausfaktorisiert hat, dann könnte man sagen, naja, das geht mit SL25. Das Zentrum von SL25 hat Ordnung 2. Wenn ich das rausfaktorisiere, bekomme ich PSL25 und das ist isomorph zu A5. In diesem Sinne könnte man also SL25 als zentrale Erweiterung von A5 auffassen. So, und jetzt kann man da rangehen und kann sagen, man fasst das in eine exaktere mathematische Sprache und definiert sozusagen ein universelles Objekt, ausgehend von einer Gruppe, als zentrale Erweiterung. Und dann weiß man, dass immer dann, wenn man gucken möchte, ob diese Gruppe Faktorgruppe ist von irgendwas, wo man das Zentrum rausfaktorisiert hat, dass man dann einfach nur dieses universelle Objekt anschauen muss. Als Maß dafür, wie groß das Zentrum sein kann, das da vorher noch war, vor dem Rausfaktorisieren, wird der Schur-Multiplikator genommen. Auch da möchte ich jetzt gar nicht tief in die technischen Details einsteigen und exakte Definitionen geben, sondern ich möchte einfach nur sagen, wenn Sie sowas sehen oder lesen oder hören, sowas wie Schur-Multiplikator, dann ist die Vorstellung dabei, ich habe eine Gruppe G und ich möchte wissen, wenn ich jetzt so eine zentrale Erweiterung anschaue, wie groß das Zentrum dann da maximal werden kann. Der Schur-Multiplikator gibt mir quasi das Maximum an. So groß kann das Zentrum höchstens sein, was da darunter passt. Und das heißt, dass bei einer zentralen Erweiterung dann dieses volle Zentrum oder auch nur Untergruppen davon möglich sind. So kommt es, dass manche Gruppen sehr viele unterschiedliche zentrale Erweiterungen haben. Die haben dann halt einen großen Schur-Multiplikator. Gut, manches davon war jetzt eher umschreibend oder ein bisschen vage formuliert, anschaulich, damit Sie eine Vorstellung haben von dem, worauf ich als nächstes hinaus möchte, nämlich zentrale Erweiterung von alternierenden Gruppen. Das spielte eine Rolle ganz konkret bei uns in der Vorlesung an der Stelle, wo ich eine Komponente hatte und wissen wollte, wenn die einfache Gruppe, also die Komponente E, Modulo E im Zentrum, Zentrum von E, wenn das die und jene Gruppe ist, was konnte denn dann die Ursprungskomponente E sein? Also das volle Ding mit dem Zentrum drunter. Das ist genau die Frage der zentralen Erweiterung. Und wir hatten das dort für alternierende Gruppen. Deswegen bespreche ich jetzt kurz mit Ihnen entlang des Buchs von Aschbacher, was für zentrale Erweiterungen es für einfache alternierende Gruppen gibt. Wir stellen uns jetzt also vor, dass wir in der Situation sind, da in der Vorlesung, wir haben da so eine alternierende Gruppe, A5, A6, was auch immer, eine, die groß ist, einfach. Und wir fragen uns, wenn das jetzt, also sagen wir haben eine Komponente E, E modulo Zentrum von E ist unsere alternierende Gruppe, dann fragen wir uns jetzt, was konnte denn die Komponente E ursprünglich mal sein? Die andere Perspektive ist, wie groß konnte denn das Zentrum sein, das wir da rausfaktorisiert haben? Und interessant ist für uns zum Beispiel die Frage, welche Primteile in diesem Zentrum vorkommen, weil das dann in der weiteren Analyse zum Thema Fixität eine Rolle spielt. Und bei den alternierenden Gruppen weiß man da ganz genau Bescheid. Ich erzähle jetzt einfach kurz in Worten, die wir alle verstehen, was da bei Aschbacher steht. Wir fangen an mit einer alternierenden Gruppe AN. N ist mindestens 5. Ich nenne die Gruppe G. Und mit G-Schlange bezeichne ich jetzt so eine zentrale Erweiterung, so wie vorhin. Das heißt, G-Schlange, Modulo Zentrum von G-Schlange, ist isomorph zu unserer alternierenden Gruppe AN. Gleichzeitig wollen wir uns noch vorstellen, dass auch diese Erweiterung G-Schlange auf der Menge 1 bis n wirkt. Und 1 bis n sind genau die Zahlen, auf denen an halt so wirkt, wie an das eben tut. Und jetzt möchte ich ein paar Fragen beantworten. Die eine Frage ist, wie groß konnte dieses Zentrum sein? Was ist da möglich? Und die andere Frage ist, was passiert eigentlich mit Elementordnungen? Das heißt, wie unterscheiden sich Elementordnungen in der alternierenden Gruppe, in dieser Faktorgruppe, von den ursprünglichen Elementordnungen in der zentralen Erweiterung? Wir werden gleich sehen, dass das für manche Primzahlen relevant ist und für andere nicht. Beginnen wir mit der Größe des Zentrums. Generisch kann das Zentrum nur Ordnung 2 haben. Es gibt aber zwei Ausnahmen. A6 und A7 haben auch noch die Möglichkeit, dass das Zentrum Ordnung 6 haben könnte. Deswegen finden Sie auch manchmal solche Bezeichnungen wie 2 mal A7 oder 3 mal A7 oder 6 mal A7. Damit ist dann gemeint, eine zentrale Erweiterung, also so eine Gruppe G-Schlange, das Zentrum hat Ordnung, je nachdem, was da stand, 2, 3 oder 6. Und wenn man das Zentrum rausfaktorisiert, dann ist das, was rauskommt, isomorph zu A7. Also nochmal, wenn n mindestens 5 ist, dann gibt es für an zentrale Erweiterungen mit einem Zentrum der Ordnung 2. Die gibt es immer. Zusätzlich gibt es aber, wenn n 6 oder 7 ist, sogar noch größere zentrale Erweiterungen. Das Zentrum kann insgesamt bis zu Ordnung 6 haben. Und das ist dann eine zyklische Gruppe der Ordnung 6 natürlich, denn das Zentrum ist ja Abelsch. So, dann haben wir das also. Und die Standardnotation 2 mal an für so eine zentrale Erweiterung der alternierenden Gruppe an, die sehen Sie ganz oft, auch im Atlas oder so bestimmt. Das heißt, dass Sie jetzt auch hoffentlich wissen, was das bedeutet. Nächster Punkt, was ist mit den Elementordnungen? Naja, wenn ich was rausfaktorisiere, was Ordnung 2, 3 oder 6 hat, dann ändert sich die Elementordnung von allem, wo die Ordnung teilerfremd zu 6 ist, überhaupt nicht. Aber bei Elementen von 2-Potenzordnung oder 3-Potenzordnung, da wird es interessant. Und auch dazu steht was im Aschbacher. Die Ordnung von Involutionen in der Faktorgruppe, also in dem, was isomorph ist zur alternierenden Gruppe, die verändert sich nämlich, wenn man zurückgeht in die ursprüngliche Gruppe, in die zentrale Erweiterung, je nachdem, wie viele Transpositionen man benutzt hat, um die Involution zu basteln. Also nehmen wir uns eine Involution her in der alternierenden Gruppe mit insgesamt 2k Transpositionen, aus denen die gebastelt wurde. Jetzt gehen wir zurück in die zentrale Erweiterung, betrachten da das Urbild. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. K ist gerade und dann ist das Urbild auch wieder ein Element der Ordnung 2. Oder K ist ungerade und dann hat das Element in der Ursprungsgruppe Ordnung 4 gehabt. Es gibt also zwei Fälle, wenn wir von der Ursprungsgruppe ausgehend denken. Möglichkeit 1, wir haben ein Element der Ordnung 4, das dann in der Faktorgruppe zu einer Involution wird, also zu einem Produkt aus so und so vielen Transpositionen. Oder andere Möglichkeit, wir haben etwas, was vorher schon Ordnung 2 hatte und es behält einfach Ordnung 2. Da auch die Primzahl 3 hier vorkommt, jedenfalls für die alternierenden Gruppen A6 und A7, möchte ich das auch noch kurz kommentieren. Da ist nämlich bekannt, wie die Struktur von 3-Sylow-Untergruppen ist in der zentralen Erweiterung. Wenn wir bei A6 und A7 selbst gucken, da wissen wir Bescheid. Da haben wir einfach elementarabelsche Gruppen der Ordnung 9. Und wenn wir jetzt in die zentrale Erweiterung gucken, wo im Zentrum auch wirklich die Primzahl 3 drinsteckt, dann haben die 3-Sylow-Untergruppen in dieser zentralen Erweiterung eine größere Ordnung. Da kommt nochmal ein Faktor 3 dazu. Die Ordnung ist also nicht mehr 9. Habe ich vorher 6 gesagt? Ich hoffe nicht. Also vorher hatten die Ordnung 9, jetzt haben die Ordnung 27. Und die Struktur ist auch anders. Es ist jetzt keine elementarabelsche Gruppe mehr, sondern es ist eine sogenannte extraspezielle Gruppe. Das ist ein Typ Gruppe, den man sich so vorstellen kann, Ordnung 27, das Zentrum hat Ordnung 3. Wenn man das rausfaktorisiert, dann ist die Faktorgruppe elementarabelsch, der Ordnung 9. Und dann gibt es noch so ein bisschen Strukturkram drumherum, aber für den Moment reicht das. Das war das, was ich sagen wollte. Wir sehen also, dass man aufpassen muss bei Involutionen. Wenn man in eine zentrale Erweiterung geht von einer alternierenden Gruppe, dann kann es sein, dass aus den Involutionen Elemente der Ordnung 4 werden und wir haben eine Regel, wann das passiert. Und wir wissen auch, dass generisch bei zentralen Erweiterungen nur ein Zentrum der Ordnung 2 dazu kommt und nur bei A6 und A7, da passiert spannenderweise noch was anderes. Da kann das Zentrum bis zu Ordnung 6 haben. Das war's. Das war mein kleiner sozusagen Gastbeitrag, mein kleiner Ausflug in das Thema zentrale Erweiterung. Wenn Sie das interessiert, Erweiterungen, Schurmultiplikatoren und so weiter, dann gucken Sie in das Buch von Aschbacher. Ich kann auf Wunsch auch noch andere Literatur für Sie raussuchen, wenn Sie da noch mehr wissen wollen. Und wie immer, wenn Sie Fragen haben, dann sagen Sie einfach Bescheid. Und danke fürs Zuhören.